Liebe Leute. Ja, der literarische Salon hat wieder geöffnet. Und hier ist wieder Christian Rabe in Berlin.
Und Karin Müller in Frankfurt. Hallo.
Grüße dich. Ja, schön, dass wir es also jetzt dann doch wieder geschafft haben, irgendwie uns zusammen zu telefonieren, auch wenn telefonieren vielleicht das falsche Wort ist, denn wir sitzen ja jetzt nicht wirklich mit dem Hörer in der Hand hier und das ist auch immer wieder lustig, weil ich habe immer das Gefühl, um es jetzt mal den Leuten da draußen so ein bisschen zu erzählen, wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, weil wir wieder mal mit der Technik gekämpft haben. Theoretisch unterhalten wir uns schon vorher natürlich kurz darüber, hallo, und legen wir jetzt los. Und wenn es dann wieder nicht funktioniert, dann drücke ich hier auf ein, zwei Knöpfe und plötzlich ist das Gespräch weg, nur merke ich das natürlich nicht, weil
Ich merke es sofort
ja, du
übrigens,
merkst
ja.
es sofort, weil du mich nicht mehr hörst. Ich quatsche aber noch eine ganze Weile weiter und frag mich dann immer, ob du so andächtig lauschst. Das kann ich mir aber eigentlich irgendwie so gar nicht vorstellen, weil du ja auch eigentlich ganz gerne mal was zu erzählen hast. Aber nun gut, irgendwann werde ich das einfach mal verinnerlicht haben, dass wir hier nicht einen Telefonhörer am Ohr haben und ich nicht einfach auf irgendwelche Knöpfe drücken sollte.
Ich
Ja.
mache ja, wenn ich Telefonhörer im Kopf, also im Kopf wollte ich schon sagen, ja, also so weit kommt es noch, aber ich bin mir sicher, das wird auch in einer nicht allzu weiten Zukunft werden wir gar keine Headsets mehr brauchen und so diese kleinen Knöpfe im Ohr, sondern das wird dann alles implantiert sein. Da wird es dann irgendwelche Schnittstellen nur noch geben. Also da haben wir dann wahrscheinlich alle irgendwelche Mikrochips hinter den Ohren oder in den Ohren implantiert und die können sich dann mit den Smartphones oder mit welchen Endgeräten, welche Endgeräte wir dann so in 5 Jahren oder sowas haben, dann einfach automatisch verbinden und so wird es dann gehen. Mein Problem ist nämlich tatsächlich, wenn ich im Moment mit dem Smartphone telefoniere, da bin ich, keine Ahnung, wie ich das immer hinkriege, da bin ich ein ganz großer Meister drin, dann da auch immer meine Gespräche willkürlich zu beenden. Deswegen telefoniere ich tatsächlich mit dem Smartphone meistens mit Kopfhörern und zwar auch welche, die so am Strick hängen, weil die anderen verliere ich nämlich gerne. Also so ganz auch oldschool, so mit irgendwie schön am Kabel und wo ich tatsächlich auf einen physischen Knopf drücken kann und das hilft mir. Also insofern, aber wir drücken jetzt erstmal keine Knöpfe in der nächsten Stunde, jedenfalls keine, die mich aus der Leitung kegeln, lieber Christian, weil wir haben ja was zu tun. Hä? Wir sind ja nicht zum Spaß hier,
Nee, nicht
oder?
so ganz. Also, obwohl, das macht ja eigentlich schon so ein bisschen Spaß, kann man nicht anders sagen, ne?
Ja, so ein bisschen, so ein
Was machen denn eigentlich deine Ohren? Heute ist es ja nicht ganz so warm. Wenn auch draußen habe ich das Gefühl, es ist also zumindest bei uns schon ganz nett. Aber so wie ich jetzt hier so sitze, habe ich mir ernsthaft zwei Paar Socken angezogen, damit mir nicht kalt wird, während ich hier jetzt ja ein Weilchen am Ort sitzen bleiben muss, so lange wie wir das aufnehmen, damit mir meine Füße nicht einfrieren. Irgendwie hat das
Oh
nicht mehr so
je.
richtig was mit Sommer zu tun.
Also meine Füße sind nackt, hier ist warm. Also ich habe jetzt heute aber, wenn du auf dieses Ohrenschweißphänomen anspielst,
Genau.
vom letzten Mal, nee, im Moment sind meine Öhrchen trocken, aber das kann sich ja noch ändern, je nachdem, wie hitzig unsere Diskussion gleich wird.
Ja, auch wir
Soll
mögen
ich?
uns doch genau.
Ja, meistens. Also nee, bisher mögen wir uns, ja? Also vielleicht sollten wir einfach nochmal erwähnen, dass wir uns ja immer noch nicht so richtig gut kennen, obwohl dafür, dass wir uns nicht so richtig gut kennen, wir jetzt recht oft schon miteinander gesprochen haben. Aber meistens ging das dann eher so, knistert es bei dir auch? Ja,
Genau.
bei mir knistert es auch. Mist. Naja.
Lass uns doch mal von vorne anfangen, den Rechner
Lass
wieder
uns nochmal
komplett
vor.
hochfahren.
Ja.
Ja,
Aber
richtig.
wir haben ja eigentlich was vor. Also unser Thema, das hat sich ja in der letzten Episode so herauskristallisiert, unser Thema der heutigen Episode 2 lautet ja Surprise, Surprise, Bücher, die überraschen.
Jo.
Und bevor ich zu dem eigentlichen Thema komme und nur haltet euch fest und du hältst dich bitte auch fest, lieber Christian, mit Marianne bin ich noch lange nicht fertig, ja? Also die hast du ja letzte Woche da so oder letzte Episode so angeteasert und
Ja.
Marianne Engel, die lässt mir keine Ruhe und ich hoffe, da wirst du dann nachher noch ein bisschen was erzählen. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen über meine Woche erzählen, weil diese Woche war so total untypisch. Also insofern quasi auch eine Überraschungswoche für mich. Alles war anders als sonst. Also sonst sitze ich ja immer hier bei mir am Rechner und schreibe meistens und manchmal an Manuskripten, manchmal an anderen Dingen, aber meistens bin ich eben zu Hause an meinem Rechner den ganzen Tag und tippe. Und diese Woche war ganz anders. Diese Woche hatte ich nämlich Tantenpflichten.
Okay.
Diese Woche waren die kleinen Ableger von meinem Bruder da. Das heißt, so klein sind die nicht. Die sind nicht nur Neffe, sind...
Also nicht sowas hier, ja?
Nein. Oh mein Gott. Hast du wieder ein neues Spielzeug?
Ja.
Nein, so klein sind sie nicht. Sie sind 11 und 13 und sie haben tatsächlich auch schon mal in den Podcast reingehört, in die letzte Episode auch. Und da wurde ich gerügt, weil da habe ich ja unter anderem von meinen peinlichen Filmerlebnissen erzählt. Und da kamen sie dann gleich an und haben gesagt, hey, du hast einen ganz elementaren, ganz wichtigen Film vergessen. Und ich, oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder? Ja, du hast bei Ostwind 3 geheult. Wir waren mit dir im Kino. Also das noch so ein kleiner, bei Ostwind 3. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber egal. Es ist ein Pferdefilm. Er ist also wirklich ein schlechter Pferdefilm. Jo. Aber es war so rührend am Schluss, weißt du?
Ja,
und seitdem lachen.
Das ist, sowas überrascht einen ja meistens auch irgendwie plötzlich so. Und nur dann kommen ja auch die richtigen Emotionen raus, wenn man vorher nicht damit gerechnet hat. Obwohl, nee, manchmal rechnet man ja eigentlich schon damit und weiß es auch. Ja. Und na gut, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen.
Ja, und also ganz ehrlich, ich meine, richtige Emotionen bei also einem echt mieser Film und dann sowas, also da habe ich dann wieder geflennt, also echt peinlich. Ich glaube, so von wegen richtige Emotionen, da muss ich vielleicht auch mal so meinen internen Gefühlskompass mal neu eichen oder sowas. Also es scheint da irgendwie auch ein bisschen was schräg gelaufen zu sein. Aber ich habe mich mit den beiden auch über Bücher unterhalten. Beides sind übrigens begeisterte Leseratten, zu meiner großen Begeisterung. Ja, auch der Neffe, der bis vor kurzem gar nicht gelesen hat, weil Lesen ja scheiße war, weil anstrengend mit Buchstaben und so, muss man sich ja konzentrieren. Dann hatte ich ihm irgendwie, glaube ich, letztes Jahr zu Weihnachten so eine Art Comicbuch geschenkt, so halb Text, halb Comic und irgendwie über Römer, die dann beim Kameraden aufs Bett pinkeln und so, also weißt du, so ein richtig typisch
so ein Jungsbuch eben irgendwie.
So ein Jungsbuch halt, das fand er dann total cool und seitdem liest er auch Bücher, die nur Text haben, erstaunlicherweise. Finde ich ganz großartig. Was mich allerdings noch viel mehr überrascht hat, ist ja meine Nichte, die jetzt fast 13 ist und die mir dann erklärt hat, nee, also weißt du, so mit Harry Potter habe ich ja so gar nicht, damit kann ich ja so echt gar nichts anfangen, aber Herr der Ringe ist so richtig geil, sie hat also jetzt irgendwie hier sich durch den Tolkien da durchgelesen, wo ich mir dann auch nur gedacht habe, okay.
Dann ist sie ja noch zu retten.
Ja, unter Umständen ist sie noch zu retten. Und was ich dann hat sie mir auch erzählt, sie hat nämlich vor einiger Zeit habe ich ihr mein altes Exemplar der unendlichen Geschichte mitgebracht. Und das hatten wir ja auch letzte Folge. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie es inzwischen gelesen hätte. Ja, hätte sie. Und dann habe ich gesagt, und jetzt hier mal ehrlich, Hosen runter, hast du geweint? Nö, hat sie nicht. Hat sie einfach nicht. Manu. Da dachte ich mir, Manu. Also ich habe ja auch nicht geweint bei der unendlichen Geschichte. Dafür habe ich ja tatsächlich eine Hörerrüge bekommen. Ja, Kirsten, ich habe es zur Kenntnis genommen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich werde mich bessern. Vielleicht lese ich es einfach nochmal und dann weine ich. Bestimmt. Versprochen. So.
Oh, okay.
Das dazu.
Was hatten denn die lieben Kleinen noch alles für, oder vielmehr, nein, die sind ja eigentlich schon ziemlich groß, denn noch so für Überraschungen parat?
Ja, wir haben echt krasse Sachen gemacht, weil wir waren am Dienstag, waren wir den ganzen Tag im Phantasialand, ja, Freizeitpark, riesengroßer Freizeitpark in der Nähe von Köln. Und jetzt, also habe ich wirklich ein fundiertes Astronautentraining, möchte ich mal sagen. Also von wegen, ich könnte, glaube ich, sofort könnte ich auf die ISS reisen, ohne dass ich da, also ich würde diesen Flug dorthin problemlos überstehen, weil diese krassen Achterbahnen, die da haben, also meine Güte, da
ich bin schon so lange nicht mehr auf solchen Dingern gewesen. Früher habe ich das echt gemocht, aber ich befürchte, inzwischen bin ich der Sache entwöhnt, aber nun gut. Wahrscheinlich spätestens dann, wenn ich irgendwann mal Enkelkinder habe, die in einem Alter sind, dass sie in sowas rein dürfen, werde ich das wieder machen müssen.
Ja, möglich. Also ich habe dann auch festgestellt, es ist ja bei den, Begleitpersonen, bei den erwachsenen Begleitpersonen, die ja für Kinder, wenn sie so einen krassen Freizeitpark besuchen wollen, dann doch wichtig sind, alleine um sie hin und her zu fahren und auch um den Eintritt zu bezahlen und so weiter. Und manche Sachen sind ja dann so krass, da dürfen dann, also die beiden, die dürften jetzt überall alles alleine fahren, aber sie bestanden dann trotzdem drauf, dass ich überall mitfahren musste. Und da gibt's nicht so viele in unserem Alter, die das dann alles noch mitmachen, ja. Also ich meine, hier mein Mann, der hat allein bei dem Gedanken daran, hat gesagt, der kotzt ja schon, wenn der so eine Achterbahn nur sieht, ja. Also das ginge für ihn überhaupt nicht. Der würde es schon kaum überstehen, da das Gelände zu betreten. Und mir macht es glücklicherweise an sich nichts aus. Ich fand es dann aber echt anstrengend. Vor allen Dingen, weil es auch mit so viel Autofahren, ich musste erstmal 2 Stunden hinfahren und dann abends 2 Stunden zurückfahren. Mhm. Und wenn man dazwischen dann irgendwie 9 Stunden auf dem Gelände ist und Achterbahn fährt.
Da bist du durch.
Puh, ja. Und die Herrschaften haben natürlich geschlafen auf dem Rückweg, ist auch klar, oder?
Also, ja, klar.
Wir sind vom Parkplatz gefahren und dann hinter mir wurde dann rumgeschnarcht leise und ich musste dann sehen, wie ich nach Hause komme. Aber
ja, das ist auch nicht besonders hilfreich, aber nur gut, das wissen sie ja noch nicht.
Nee, das wissen sie noch nicht und das ist ja auch okay und es hat ja auch Spaß gemacht und ich würde es ja wieder machen, ja. Mhm. Also ich hoffe, dass Sie diese Episode nicht hören, aber für den Fall doch. Vielleicht machen wir es nächstes Jahr nochmal. Ja, vielleicht. Mal sehen.
Okay. Ja, musst ja so ein bisschen im Training bleiben. Vielleicht laden sie dich ja doch irgendwann mal auf eine Raumstation ein.
Ja, oder keine Ahnung, oder schieben dann mal meinen Rollstuhl oder sowas. Also weiß es ja nicht. Also man muss da ja schon gucken, wo man bleibt da irgendwie. Übrigens mein liebstes Fahrgeschäft und dann hatten sie ja wirklich so ein ganz zauberhaftes, doppelstöckiges, altmodisches Pferdekarussell.
Aha.
Und dann, das haben wir gesehen und dann habe ich gesagt, ich würde da jetzt wahnsinnig gerne mal eine Runde damit fahren. Es war übrigens auch mit das Einzige, wo man nicht anstehen musste, also wo man keine endlosen Wartezeiten hatte, sondern
Old
quasi
School
sofort.
Will auch keiner.
Ja, genau. Und dann kam erstmal schockierte Reaktion, echt jetzt? Und ich sage ja. Nee, also ehrlich, sage ich ja, ich fahre da jetzt. Ihr könnt entweder mitfahren oder ihr wartet auf mich. Und der Kleine hat dann gemeint, er hat mir dann irgendwie Ironie unterstellt, er hat mich gar nicht ernst genommen und er hat übrigens ein so zauberhaftes Verb kreiert, ich wusste gar nicht, also man könnte ja ironisierend sagen oder sowas, aber es ist natürlich kein Verb, aber er hat ironieren gesagt, also ironieren wäre dann das Verb und das finde ich eigentlich so toll, also ich ironiere jetzt auch mal ein bisschen. Also ich habe es nicht ironisch gemeint, ich bin auf einem Pferdchen geritten und es war großartig, zwei Runden durfte ich machen, da sind sie auch mitgefahren, sie fanden es auch lustig und ja, vielleicht poste ich mal dann irgendwie auf Instagram oder sowas so ein Selfie von mir auf einem kleinen Karussellgaul oder so, ne? Also
das
passt
ja
dann auch zum Thema.
Also zumindest richtig, genau.
Ich so als altes Pferdemädchen und bitte, 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 bitte fühl dich nicht durch Pferd getriggert, ja? Keiner will mehr deine Pferdegeschichten.
Ich habe dir ja damals schon gesagt, ich werde dazu eigentlich nichts mehr zu erzählen haben. Das Thema ist durch.
Das Thema ist durch. Gut. Wie war denn deine Woche so? Hast du auch irgendwelche überraschende Erlebnisse gehabt?
Nee, tatsächlich. Also ich meine, es ist die erste Woche meines quasi Sommerurlaubs gewesen, wobei der Sommer also eher ausgefallen ist. Wir sind so ein bisschen hin und her gefahren, waren in Hamburg kurz und haben da den Sohn meiner Freundin besucht, weil der Geburtstag hatte, haben uns da dann so ein bisschen umgeguckt. Ja, Hin- und Herfahrt war eigentlich gefühlt auch mehr als das, was wir da dann wirklich großartig machen konnten. Ja, und da hat's mich dann letztendlich wieder erwischt. Insofern bin ich mir auch nicht so richtig sicher, ob ich nochmal irgendwelche Karussells oder sowas ernsthaft genießen könnte, weil die Hafenrundfahrt, die hat mir wieder gezeigt, dass mein Innenohr eben einfach doch immer noch und wahrscheinlich auch weiterhin zu empfindlich ist, so dass ich, also ich, mir wird nicht schlecht auf dem Kahn, aber ich fahre hinterher mindestens die doppelte Zeit nochmal an Land, Boot, und das ist echt ätzend, wenn man dann eigentlich ins Bett möchte und gerade das Gefühl hat, das Ding macht jetzt nochmal gerade Windstärke 7 oder so. Ja, es ist so, aber lässt sich nicht ändern. Ich werde da wahrscheinlich nicht mehr rauskommen aus der Nummer. Ja, aber insgesamt, Gott, es war, war erstmal recht angenehm. Man konnte so ein bisschen in den Urlaub reinkommen. In der nächsten Woche, da werden wir ein bisschen aktiver werden. Da wollen wir ja mal so ein wenig durch die Alpen schlendern. In mehr oder weniger... Naja, schauen wir mal. Ja, also wir haben uns da so ein paar Etappen ausgesucht, die glücklicherweise von so einer... Agentur unterstützt werden, sodass wir also uns nicht das gesamte Gepäck immer darüber über die Alpen tragen müssen. Aber wir werden halt immer mal wieder irgendwo ausgesetzt und dann müssen wir zusehen, dass wir zum nächsten Hotel kommen, was für uns gebucht ist. Und es hört sich insgesamt ganz nett an. Es ist sicherlich auch was, wo wir hinterher wissen, was wir getan haben. Aber ich denke mal schon, dass dieses Ding eher darauf ausgerichtet ist, dass wir es uns gut gehen lassen können. Also nette, ja, nette Panoramen irgendwie sehen können, frische Luft haben, hoffentlich nicht allzu viel Sturm und Schnee und sonst was. Wobei uns der eine schon gesagt hat, auf der Zugspitze schneit schon wieder und bei uns geht's ja in Garmisch los. Dementsprechend haben wir schon so leichte Schwierigkeiten gedanklich. Was sollen wir denn jetzt nun anziehen, einpacken, wie auch immer? Na nun gut, wir haben ja zwei große Koffer, die wir irgendwie befüllen können und dann wird das schon in irgendeiner Form klappen. Ja, ich denke mal, wir lassen uns überraschen, sozusagen.
Ja, sehr gut. Und liebe Hörer, falls ab Episode 3 der literarische Salon entweder einen Aushilfscowboy dann hat oder nur noch von mir alleine bespielt wird, dann wissen wir, Herr Rabe, nein, kam nicht unter eine Lawine. Das wollen wir nicht hoffen. Nee, das wollen wir definitiv nicht hoffen. Also bitte, bitte wieder gut und gesund zurückkommen. Ja, also ja. Ich meine, ansonsten wird es keine Episode 3 geben, weil du bist hier ja der Technikguru. Ja, ich kann ja immer nur quatschen und du musst ja hier die ganze Aufnahme wuppen.
Genau, im Zweifelsfall ordern wir uns dann so ein Ding und das wird uns im Zweifelsfall auch wunderbar wieder rausholen, da wo wir. Es gibt ja die Bergretter. Ich meine, das hat man, hört man ja immer wieder.
Ja, und es gibt den Bergdoktor. Hilfe.
Ja, lass mich nicht an etwas, wo Knöpfe dran sind.
Ja, genau. Jetzt weg von den Knöpfen.
Ja, genau.
Ich wollte noch einen dummen Witz über den Bergdoktor machen, wobei ich da gar nichts mit, also ich kenne ja viele Menschen auch, die ich wirklich sehr mag und sehr schätze, die so eine unfassbare Schwäche für diese Fernsehserie haben. Ich habe noch keine einzige Folge gesehen, ich kann also überhaupt nicht mitreden, aber also diese Assoziation, diese unpassende hatte ich gerade schon wieder, also das ist vielleicht jetzt aber auch schon wieder albern jetzt. Und wir kommen jetzt schon wieder sowas von weg von unserem eigentlichen Thema. Also
was war nochmal das Thema?
Es gibt ja noch, ich weiß
so,
es
ja,
nicht.
Genau,
also
wir wollten
über Bücher. Überraschende Bücher reden. Oder ich habe ja schon über Bücher geredet, über die Bücher, die meine Nichte liest und auch mein Neffe. Also insofern habe ich eigentlich mein Soll schon buchtechnisch schon abgeliefert. Aber jetzt lass uns mal zu Potte kommen und erzähl mir jetzt endlich mal bitte von Marianne und diesem grässlichen Wasserspeier.
Okay.
Also falls es ein grässlicher Wasserspeier ist.
Nein, genau. Ja, tatsächlich kommt sie erst ein kleines bisschen später, weil sie ist eigentlich nicht die Hauptperson. Ich habe mir das ganze Ding auch noch mal so ein bisschen, weil das war schon ein Weilchen her, dass ich es das letzte Mal gehört habe, und ich werde es zwar sicherlich auch wieder hören, ich habe es jetzt vorsichtshalber noch mal wieder auf mein Handy geladen, weil es hat mich schon wieder angefixt sozusagen, kaum dass ich da noch mal wieder ein bisschen reingehört habe, um die Reihenfolge auch so ein bisschen hinzukriegen, weil das
Ding... Willst du uns denn mal, also wir den uneingeweihten Menschen unter uns, also mich zum Beispiel, willst du uns mal daran teilhaben lassen, worum es denn überhaupt geht? Ich weiß also, ja genau, nur es, Marianne und Wasserspeier. Ja, richtig.
Also es handelt sich um das Werk, das heißt Gargoyle und wurde von Andrew Davidson, einem Kanadier, wenn ich mich recht erinnere, geschrieben. Ist auch bisher das einzige Buch, was er veröffentlicht hat, und er hat aber auch direkt dafür, ich glaube, mindestens einen Preis abgesahnt, und ich kann das absolut nachvollziehen. Also ja, es ist tatsächlich, wir haben ja darüber gesprochen, ein Buch, was mich komplett überrascht hat. Ich bin eigentlich immer ziemlich eklektisch, was so meine, die Bücher, die ich jetzt lese oder höre, angeht. Ich greife einfach irgendwo, so ähnlich wie bei unserer Adopt a Book Challenge, einfach irgendwo auf meinen... in irgendwelchen Läden oder so dann einfach mal zu, und dann schauen wir mal. In diesem Fall hatte mich jetzt der Titel irgendwie spontan denken lassen, das wird wohl irgendwas mit Fantasy zu tun haben, weil also Gargoyle, sprich ja, auf Deutsch wäre das Äquivalent ja dazu der Wasserspeier, der an irgendwelchen Kirchen oder anderen Bauten irgendwie angebracht ist. Das hatte für mich spontan eben irgendwie was mit etwas Fantastischem. Ich würde jetzt sagen, mitnichten, es ist zwar schon auch ziemlich fantastisch, aber es fängt erstmal extrem profan an. Und schon alleine der Beginn hat mich also vollkommen überrascht, und das Buch hat es dann auch immer wieder geschafft, diese Überraschung wieder von Neuem kommen zu lassen. Ich habe mir mal den allerersten Satz mal rausgeschrieben, den letzten auch, der kommt aber erst zum Schluss, logischerweise.
Ach komm.
Und schon alleine so. Dieser Satz, der hat mich ins Grübeln gebracht. Mhm. Er heißt nämlich... Ab und an ereilt das Unheil den Arglosen gewaltsam, wie die Liebe.
Huch.
Yes. Hm. Und da dachte ich mir, was soll das jetzt? Und war also schon mal erstmal gespannt und bin dann auch sofort in die Geschichte reingeschmissen worden. Ich kann es nicht anders sagen, diese Geschichte hat so ein bisschen was vom Autounfall auf der Gegenspur. Ja, man will nicht hingucken oder ja so, aber man kann es nicht lassen in irgendeiner Form. Insofern muss ich auch wirklich sagen, wir hatten letztens bei Facebook, ging es gerade mal wieder um Thema Trigger und die Warnung und so. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn ich dieses Buch super finde, da würde durchaus eine Triggerwarnung hingehören, und insofern gehört jetzt vielleicht auch hier in unserem Podcast eine Triggerwarnung hin, weil das Ding schildert manche Sachen ziemlich drastisch und sehr plastisch, so dass man schon nicht zart beseitet sein darf, damit man sich von diesem Buch nicht ins Boxhorn jagen lässt, weil auch wenn es heftig daherkommt, ist es im Großen genommen, es handelt eigentlich von Liebe. Auf die verschiedensten Arten und Weisen, aber das ist mir erst sehr im Verlaufe des Buches und ganz besonders erst zum Schluss so richtig bewusst geworden. Insofern war das wieder eine der vielen Überraschungen, die dieses Buch parat hatte. Also es beginnt, und jetzt also im Zweifelsfall aufpassen, es beginnt damit, dass eine ja namentlich nicht genannte Person, von der wir auch die das ganze Buch über überhaupt nicht erfahren, wie er heißt, nur dass er ein Mann ist, und er erzählt in der Ich-Perspektive davon, wie er gerade dabei ist, von A nach B zu fahren mit dem Auto. Er ist dabei ziemlich zugedröhnt und hat auch eine Flasche Alk irgendwie bei sich auf dem Schoß zu sitzen, und bedient sich da hin und wieder auch mal so ein bisschen davon. dann wird er selbstverständlich
nicht nachmachen, liebe Kinder, nicht nachmachen.
Richtig. Da wird er selbstverständlich davon abgelenkt, dass ihm diese Flasche nun irgendwie umkippt. Und diese Ablenkung reicht natürlich, dass als er hochguckt, er plötzlich, na nun gut, die hat eigentlich weniger was damit zu tun. Er hat dann zusätzlich noch so etwas wie eine Vision. Er sieht nämlich plötzlich einen ganzen Hagel von brennenden Pfeilen, die auf ihn zustürzen. Daraufhin verreißt er das Lenkrad und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Er fährt mit seinem Auto in eine Schlucht. Mhm. Und schon alleine da geht's also los, dass er erstmal in einer, man kann es fast sagen, abgehoben. Also er schildert sehr detailreich, aber auf eine irgendwie Art und Weise, so als wäre er nicht derjenige, der da drunter gerade zu leiden hat. Wie denn das so ist, wenn so ein Auto sich überschlagend in so eine Schlucht fährt und was dann noch viel mehr ist, was nämlich passiert, wenn dieses Auto dann anfängt zu brennen und er nicht rauskommt, weil er völlig eingeklemmt ist und da drin fast komplett verbrennt. Also immerhin
das hat aber nicht Niki Lauda geschrieben, oder?
Also ich würde mal sagen, Niki Lauda ist gegen das, was dem passiert, wirklich ein Waisenknabe gewesen. Ui. Weil der erhält so heftige Verbrennungen. Ich wusste gar nicht, dass es Verbrennung vierten Grades gibt. Mhm. Ich will gar nicht erst erzählen, was das dann ist. Es ist schlimm. Und letztendlich überlebt er dadurch dann aber, dass dieses Auto aus irgendeinem Grund noch ein, zwei, drei Drehungen vollführt und in einem Gebirgsbach landet. Dadurch wird natürlich das Feuer gelöscht und seine ganzen Wunden werden gekühlt. Ansonsten wäre der definitiv daran gestorben. Und dieser Mensch, wird dann eben gerettet, weil ihm quasi in diesem Unterfallen war ihm auch ein anderes Auto begegnet. Der hat dann also offensichtlich irgendwie die Rettung gerufen. Und es geht dann eben, weil, also nachdem mich diese ersten Szenen mit aller Drastik sozusagen schon gepackt hatten und ich mich da durchgehangelt habe durch diese extrem plastischen Beschreibungen, geht's dann eben weiter, dass er immer wieder so Momente schildert, wo er ganz kurz irgendwie klar ist, irgendwas sieht, irgendwas hört, um dann wieder im Koma zu versinken. Und in diesem Koma hat er, also sieht er natürlich immer wieder Bilder aus seiner Kindheit, von dem Unfall, auch andere irgendwie eher unerklärliche Traumbilder, die man jetzt gar nicht wirklich zuordnen kann. Und es geht dann eben los, dass er basierend auf diesen Bildern dann anfängt, von seiner Kindheit zu erzählen und eben auch von seiner späteren Karriere als Pornodarsteller, Regisseur und Produzent letztendlich. Also man merkt irgendwie auch wieder, dieser Protagonist ist wieder etwas ganz Besonderes, man könnte sagen überraschend. Dass er also eine absolut super beschissene Kindheit hat, letztendlich dann irgendwie in diese Pornoszene da reingerät und tatsächlich eine solche Karriere macht, dass er wirklich richtig fett Kohle damit verdient und die ganze Geschichte dann auch natürlich in diesem typischen Sex and Drugs and Rock'n'Roll Leben irgendwie gipfelt und das auch genauso der Punkt ist, an dem er dann quasi jetzt gerade angekommen ist in der Richtung. Mhm.
Kommt jetzt dann irgendwann endlich mal Marianne ins Spiel? Also ich warte ja jetzt schon wieder 10 Minuten auf den Namen Marianne.
Also 2 Minütchen musst aber, du vielleicht noch, weil...
Ja, Entschuldigung.
Es wird dann auch wieder sehr plastisch die Weiterbehandlung von solchen Brandopfern beschrieben. Er kommt dann da eben auf so eine bestimmte Station, beschreibt eben auch die Leute, die da arbeiten, andere Patienten und so. Und das Ganze also auch wirklich sehr detailreich und durchaus so, dass man die Leute lieb gewinnt. Denn beschreibt er also ebenfalls, durch welche Hölle er quasi geschickt wird, um an dem Punkt kommen zu können, dass er irgendwann tatsächlich ein eigenständiges Leben wiederführen kann. Die wollen ihn dahin bringen. Und er sagt sich, an einem bestimmten Punkt, okay, ich ziehe das jetzt durch, weil ich kann mich sowieso kaum dagegen wehren, denn er ist ja nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Er musste im Prinzip sein komplettes Hab und Gut anderen überschreiben, weil diese Behandlung extrem teuer ist. Und in Amiland gibt es ja da keine, weiß ich nicht, Krankenversicherung, die einfach mal sagen, ah, die Millionen übernehmen war kein Problem. Ist bei uns wahrscheinlich auch irgendwann nicht so. Ja, und er sagt, okay, also das ziehe ich jetzt durch. Ich will hier wieder rauskommen, um dann irgendwie wieder auf ja für mich alleine verantwortlich zu sein. Und dann bringe ich mich um.
Das ist ja das schon ein bisschen destruktiv.
Ding. Ja, nee, richtig. Und er fasst dann also einen auch total perfiden Plan, der auch wieder so absurd ist, wie er ihn beschreibt, dass man eigentlich fast schon drüber lachen muss. Das ist also sowieso in dieser ganzen Geschichte so, dass er die das schon fast ins Absurdität, so ins Satirische schon fast zieht, dass man über manche eigentlich ziemlich heftige Sachen auch eher lachen muss. Durchaus. Mhm. Ja, und also dieser Plan, da macht er wirklich so, das kann man nicht überleben. Ja, und während er nun dabei ist, da diese Behandlung über sich ergehen zu lassen, steht plötzlich eine Frau in seinem Zimmer und das, was ihn spontan überrascht, ist, dass sie ganz anders als alle anderen, selbst die Bediensteten da, nicht zurückzuckt, sondern eigentlich eher interessiert in irgendeiner Form zu sein scheint. Und dann kommt auch wieder, also schon allein die erste Beschreibung, die auch wieder so völlig aus der Kalten kommt, die sich nur um ihre Haare, also ihre Frisur und ihre Augenfarbe dreht, da bekomme ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Also keine schlimme, sondern so eine angenehme, weil ja die Beschreibung, die könnte total, von Plattitüden behaftet sein irgendwie, wenn man es jetzt einfach so lesen würde. Aber es hat mich total mitgenommen in dem Sinne. Also ich hatte die Frau vor mir vor Augen und war eigentlich schon wieder total da. Naja, und sie vermittelt schon den Eindruck, also er kriegt relativ schnell mit, Moment, die hat hier keinen Besucherkittel an, das ist eine Patientin und die vermittelt auch ziemlich den Eindruck, dass sie nicht ganz alleine auf der Welt wäre, also in sich drin sozusagen. Und die stellt sich also ihm als Marianna Engel vor, hurra, da ist sie, und lässt immer wieder so Sachen fallen, wo er sagt, was meint sie damit? Weil das hört sich alles irgendwie so an, als ob sie sich kennen würden. Naja, und sie lässt sich dann auch nicht lange bitten und sagt irgendwie, ja, klar kennen wir uns, weil erinnerst du dich nicht daran, dass wir uns vor 700 Jahren schon mal getroffen haben? Da war sie also ihrer Meinung nach eine Nonne im Kloster Engeltal in Deutschland, deswegen auch Marianne und nicht Marianne. Und er war also ein Söldner, der von einem brennenden Pfeil irgendwie in die Brust getroffen war und in dieses Kloster geschickt wurde, weil ja entweder er schafft es irgendwie, sich wieder gesund pflegen zu lassen, oder er ist halt tot, dann ist auch nicht schlimm. Aber wenn er es schafft, wieder auf die Beine zu kommen, dann soll er gefälligst wieder zur Truppe zurück. Und während dieser Behandlung durch diese Nonne verlieben die beiden sich ineinander, und sie weiß natürlich auch, dass das nicht richtig ist als Nonne. Er wiederum weiß natürlich auch, dass es nicht richtig ist, wenn er jetzt nicht zurück zur Truppe geht, weil dann wird er von den Leuten definitiv gejagt werden. Aber trotzdem fassen sie den Entschluss, zusammen abzuhauen. Und ja, also es ist letztendlich so, dass sie diese ganze Geschichte eigentlich während eines Großteils des restlichen Buches, was also fast 600 Seiten hat, ihm auch immer wieder in Episoden erzählt und zwischendurch auch immer wieder andere Geschichten noch einfließen lässt. Das sind dann immer Kurzgeschichten, die alle irgendwas mit Liebe auf verschiedenste Arten und Weisen zu tun hat. Mhm. Und ja, sie macht auch immer wieder, sie weiß Dinge über ihn, die eigentlich kaum jemand wissen kann. Und das ist immer so die Sache, wo er sich sagt, wo kommt das her, ja? Das kann doch nicht wahr sein. Also sie weiß von einer Narbe auf seiner Brust und sagt ihm dann sogar, ja, wo die hergekommen sein soll, nämlich von dem Pfeil, der ihn damals getroffen hat und lauter solche Sachen. Ja, und letztendlich ist es dann so, dass er wirklich entlassen wird. Achso, ich muss jetzt dazu sagen, sie ist nicht nur eine hin und wieder mal Patientin dort, sondern sie ist eine sehr erfolgreiche und daher auch ziemlich begüterte Bildhauerin, die sogenannte Grotesken erschafft. Und da kommt auch wieder so ein bisschen die Richtung Gargoyle hin, weil ein Gargoyle, also Wasserspeier, ist ja im Prinzip der Kopf irgendeiner Fantasiekreatur, die eben an irgendwelchen Kirchen oder sowas angebracht ist. Und sie erschafft halt Statuen, die, sagen wir mal, so ähnlich sind, aber das sind eben nicht nur die Köpfe, sondern gesamte Wesen sozusagen. Und deswegen sind das also keine Gargoyles, das wären bloß die Köpfe, sondern das sind eben dann sogenannte Grotesken. Und die sind wohl extrem begehrt und daher hat sie also richtig viel Knete. Und es kommt letztendlich dazu, dass er entlassen und in ihre Obhut gegeben wird, weil die beiden eben auch irgendwie nicht so richtig voneinander loskommen und sich mögen und er sich immer wieder fragt, Mensch, da will ich noch ein bisschen dranbleiben und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch, sagen wir mal, die Geschichte nicht weiter nacherzählen und jetzt erst recht nicht spoilern, aber also es ist also eins, so dieser Verlauf der Geschichte, der wird irgendwann geradezu surreal und kommt aber am Ende, kommt es irgendwie dazu, dass alles, also wirklich selbst Sachen, die ganz am Anfang irgendwie mal so nebenbei angesprochen wurden, wird am Schluss auf so unglaubliche und so wunderbare Art miteinander verknüpft, dass ich also bisher jedes Mal heulend da gesessen habe und mir einfach irgendwie so gesagt habe, boah, wäre das schön, wenn das wahr wäre. Ja, und das ist wirklich der absolute Hammer, ja. Also ich habe selbst als ich jetzt gestern, vorgestern nochmal so ein bisschen in ein paar Sachen reingehört habe, ist es wieder wie angeschaltet gewesen. Dieses Buch erzeugt wirklich große Gefühle wiederum in mir und hat mich schon alleine deswegen jetzt vollkommen überrascht, weil ich habe an irgendwie was Nettes, irgendwie so Urban Fantasy oder vielleicht sogar High Fantasy gedacht. Nee, es ist eigentlich ein wirklich hoher Liebesroman, wenn auch nicht eben so Chick-Lit-Liebesroman, sondern wirklich, da geht's also richtig um die großen Themen, so Liebe und Tod. Absolut cool. Und jetzt ganz zum Schluss, bevor ich mich jetzt so komplett irgendwie in Rage rede und euch doch noch das ganze Buch erzähle, nur noch einen anderen Spruch, der da auch drin vorkommt. Und den fand ich auch wieder so, den musste ich mir aufschreiben. Und zwar, jeder, der glaubt, er könne die Liebe beschreiben, versteht nichts davon. Und das Ding fand ich einfach auch wieder total cool.
Ja, das klingt echt mega. Also werde ich mir bei Gelegenheit mal reinziehen als Hörbuch oder als Buch. Also du hast gehört, hast du ja
gesagt. Ich habe es gehört, genau. Das ist also wird von es ist eine Lesung, aber sie wird von zwei verschiedenen Sprechern. Einmal von ihm. Ich weiß ja nicht, wie er heißt. Und einmal eben immer dann, wenn Marianne quasi selbst etwas erzählt, dann wird's eine weibliche Sprecherin, macht das dann. Und ja, das ist also, das lockert das Ganze schön auf und ich muss wirklich sagen, ja, also das wird garantiert nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mir das angehört habe, weil das Ding, das kann ich immer wieder brauchen.
Ja, also so Sachen, die einem den Glauben an das Gute im Menschen oder an Happy Ends in Real Life oder sowas wieder zurückgeben, die kann man ja also gerade heutzutage wirklich dringender denn je brauchen.
Ja.
Gerade wenn man sich dann doch häufig in solchen Facebook-Blasen mal rumtummelt, wo dann wieder die absurdesten Dinge rauskommen.
Don't read the comments.
Na, don't read the comments überhaupt. Also das schon mal gar nicht. Aber selbst manchmal reichen ja schon die Originalposts und da bin ich schon wieder bedient. Also
Ja,
das
gut, okay.
ja, naja. Anyway, ich hab nämlich auch so ein Ding. Ja, also auch so eins, wo man dann am Ende des Buchs sagt, okay, vielleicht ist doch noch nicht alles verloren. Ja,
Okay.
und was mich daran so überrascht hat, das Buch, es handelt sich um das Buch, das auf Deutsch heißt Der Wal und das Ende der Welt.
Aha.
Und ich habe es allerdings auf Englisch gelesen und kannte auch nur den englischen Titel dann zunächst. Und auf Englisch heißt es Not Forgetting the Whale. Und ich muss zugeben, dass das für mich ein, ja, also apropos Trigger, du hast es ja gesagt, ich war voll getriggert und zwar durch den Wal, weil ich einfach ein mega, mega Wal-Fan bin. Ja, also von Walen kann ich überhaupt nie genug kriegen. Übrigens nochmal ein kleiner Einschub. Wir haben mit Nichte und Neffe, wir haben sie natürlich auch in die Hochkultur eingeführt, schon in den letzten Jahren, wenn sie bei uns waren. Und wir haben mit Raumschiff Enterprise und sowas angefangen. Und jetzt haben wir
Ah.
bei dem Besuch, haben wir Star Trek 4, ja, The
Also,
Voyage Home.
ich hätte angebracht, wenn du es nicht jetzt gesagt hättest.
Ja,
Muss aber
aber wir haben es.
Computer?
Computer,
Computer?
genau. Computer,
Ach,
wir haben es
Idiot.
tatsächlich gemacht. Und die Kinder fanden es super. Umso erstaunlicher, weil es ja wirklich so, also ich meine, es muss ja aus deren Perspektive, also wir können ja tatsächlich drüber lachen, weil wir sind ja noch mit Schreibmaschinen groß geworden und dann tatsächlich so diese ersten alten Apple-Computer und dann die Mäuse und sowas, das ist
Ja.
ja für uns wirklich auf so vielen Ebenen witzig. Aber die Kinder fanden es trotzdem auch richtig cool und sind mit der Story mitgegangen. Und ja, da geht es eben um zwei Buckelwale, die die Welt retten müssen. Und Buckelwal, das mal schon auf dem Cover des deutschen Buchs, das mir nicht ganz so gut gefällt, obwohl da tatsächlich ein richtiger Wal zu sehen ist, ist aber auf so einem braunen Hintergrund. Und da ist meiner Meinung nach, ist es ein Buckelwal, der da abgebildet ist. Und das ist total falsch, denn in der Geschichte geht es um einen Finnwal,
Na,
ja.
das
Und da
geht ja
ist
gar
man,
nicht.
nee, das geht gar nicht. Und wenn man da so ein bisschen interessiert ist, muss man sagen, das ist echt Kacke, ja. Also das ist wirklich Mist, was da der S. Fischer Verlag gemacht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass da, ja, dass man da in der Grafik und sowas einfach keine Ahnung hatte, so von so biologischen Feinheiten zwischen den Spezies. Wobei, wenn im Text von Finnwal die Rede ist, da kann man ja mal googeln, oder? Also ich meine mal ganz im
Ja, wenn
Ernst, man
man dann
kann doch
aber Wal
googeln.
googelt, dann kommt vielleicht auch ein Pottwal dabei raus.
Ja, aber ein Pottwal ist es ja auch nicht. Es ist ja ein Buckelwal, der da drauf ist. Egal. Also wurscht. Vielleicht sehe ich es auch nur falsch und es ist in Wirklichkeit doch ein Finn, weil ich war ein bisschen irritiert, als ich das Ding gesehen habe und dachte mir, das ist meiner Meinung nach ein lupenreiner Buckelwal und im Buch ist es ein Finnwal und mich irritiert sowas, wenn so Cover dann so verfälscht sind. Ja, da, naja, egal. Nichtsdestotrotz. Bei mir war die Geschichte ganz anders. Ich habe dieses englische Cover gesehen und das ist dann, und es ist so, es ist sehr hübsch, es ist in Blautönen gehalten, im Vordergrund ist ein Liegestuhl, der ist rot-weiß gestreift und es gibt ein kleines Fernrohr und dann am Horizont sieht man dann eine Walfluke, die gerade abtaucht und ein paar Möwen und dann ist eben in schöner weißer Schrift steht dann Not Forgetting the Whale und ich habe mir gedacht, geil, ein Walbuch im Sommer, Urlaubslektüre, juhu, kann einfach nur super sein. Ich habe nicht den Klappentext gelesen, muss ich sagen, sondern habe einfach gelesen und gelesen und gelesen und habe mir dann, also am Anfang fängt es dann auch noch sehr nett an und sehr beschaulich und ich kann leider zum Inhalt gar nichts sagen, ja. Also alles,
Warum?
was ich dazu sagen, ja, warum? Weil das wäre von A bis Z Spoiler Alert. Nur so
Okay.
viel, der Protagonist heißt Joe Haag und ist ein Datenanalyst in einer Londoner Großbank und sein Job ist es, ein Softwareprogramm zu entwickeln, das einfach Kurzzeitprognosen für die Börse ausspucken soll, ja, wie sich die Börsenkurse entwickeln. Und das Programm ist so gut, dass es nicht nur die Börsenkurse prognostizieren kann, sondern auch ein bisschen das Weltgeschehen. Mhm. Also jetzt nicht so auf lange Sicht, sondern eben nur so, was so in den nächsten 1, 2, 3 Wochen vielleicht passieren kann. Und natürlich nimmt die Genauigkeit immer weiter ab, je weiter das Ereignis in der Zukunft liegt. Anyway, jedenfalls, er selbst ist sehr schockiert darüber, was dieses Programm kann. Er ist total erschrocken. Außerdem hat er auch noch sich einen Riesenbug geleistet, also weswegen er fluchtartig seinen Arbeitsplatz verlässt und dann irgendwie in diesem kleinen, beschaulichen Dörfchen St. Pierre, wo die Geschichte auch spielt, in Cornwall auftaucht. Und zwar, er taucht sehr spektakulär auf, nämlich nackt am Strand wird er angespült sozusagen, okay, von diesem Finnwal, mutmaßlich an Land getrieben oder wie auch immer. Das ist alles auch so ein bisschen
Aber er hat ihn nicht ausgespuckt irgendwie, oder?
Nein, er hat ihn, nein, so biblisch werden wir nicht.
Okay.
Wobei die Parallelen nicht ganz von der Hand zu weisen sind, denn letztlich geht es um eine dermaßen atemberaubende Apokalypse, ja, dass die sich also wirklich auch selbst die Autoren des Alten Testaments nicht hätten besser ausdenken können. Das ist wirklich, ich habe nur gedacht, Moment, wo bin ich hier gelandet? Hallo, also Entschuldigung, wo ist hier meine Strandlektüre? Und es ist unfassbar. Und man kriegt, ich lag im Bett mit starr geweiteten Augen und dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe richtig Angst gekriegt, weil ich mir dachte, oh Gott, das ist ja alles, morgen kann es soweit sein. Also er hat dann einfach wirklich ganz lakonisch Szenarien geschildert, was passiert, wenn es mal zu einem wirklich großen Stromausfall kommt. Was passiert, wenn plötzlich so, wenn es zu Versorgungsengpässen kommt, ja, wenn also super Märkte nicht mehr so regelmäßig mit neuer Ware beliefert werden und eigentlich so vergleichsweise banale Sachen, die aber letztlich unsere Lebensader darstellen. Wenn diese ganzen Punkte nicht mehr da sind, was dann passiert? Und wenn es dann auch noch eine Grippeepidemie gibt, dann Halleluja, ja. Und dann kommt auch noch der Wahl ins Spiel. Ja, ich hatte auch eine krasse Gänsehaut, als ich das gelesen habe. Und es war wirklich eine unfassbar intensive Geschichte und mit einem absolut atemberaubenden Ende. Und das fand ich dann richtig cool, weil dieses Ende, also eine Apokalypse geht ja in der Regel nicht so richtig gut aus, ja. Das muss man ja leider auch sagen. Da ist dann halt in der Regel am Ende, wenn nicht gerade Bruce Willis kommt, ist da meistens echt nicht mehr viel zu machen. Da ist dann echt Schicht im Schacht. Aber hier der Autor John Ironmonger hat es also wirklich ganz ohne Bruce geschafft, ein so wahnsinnig tolles, unfassbar cooles Ende zu schaffen, das einem in einem ganz wohlig warmen Glücksgefühl zurücklässt.
Also ganz anders als beim Schwarm sozusagen.
Ja, oh Gott, hör mir mit dem Schwarm auf, ja, also da könnte ich ja gleich schon wieder anfangen. Nee, also ganz anders als beim Schwarm, das ist ein unglaubliches Ende, wo man sich denkt, okay, alles ist so fürchterlich, also, und es ist tatsächlich ganz, ganz fürchterlich, aber, die Menschlichkeit, also das, der Mensch an sich und die Menschlichkeit per se ist doch nicht so verdorben, wie wir alle vielleicht befürchten oder wie auch das Buch einem über weite Strecken glauben lässt. Also wir haben in uns allen ist vielleicht doch noch ein Fünkchen Vernunft und ein Fünkchen Mitgefühl drin und das reicht dann unter Umständen am Ende des Tages, also eben kurz vor 10 nach 12, um doch noch das Ruder rumzureißen. Und das ist wirklich eine Aussage, an die möchte ich einfach ganz fest glauben, dass wir es irgendwie alles noch irgendwie so hinkriegen. Und das fand ich dann toll. Also ich finde, wenn ein Buch so ein Gefühl in einem erzeugen kann, dann ist das richtig großes Kino.
Das hört sich wirklich auch ziemlich heftig an, ja.
Ja.
Ich hoffe, dass ich es hier irgendwie, ne, ich komme ja meistens gar nicht mehr zum Lesen, also jetzt völlig abgesehen davon, dass wir ja durch unsere Adopt-a-Book-Geschichte sowieso auch wieder nebenbei noch ganz normal was lesen müssen. Ich hoffe, dass ich es irgendwo als Hörbuch irgendwie mehr reinziehen kann, weil das hört sich eigentlich nach etwas an, was ich auch mal gebrauchen kann, ja.
Ja, ich glaube auch. Also das würde dir gefallen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass dir das wirklich gut gefällt. Und es ist nicht ganz so umfangreich wie hier Gargoyle. Also das geht schon mal. Also das kann man sich schon mal geben. Ja, vielleicht so in der Berghütte oder so. Ja.
Oder ja,
beim Saunagang.
Ja, zwischendrin. Ja, genau. Mal sehen, ob ich dann tatsächlich nicht einfach sage, oh, ist mir doch alles egal. Ich bleib jetzt hier liegen. Ich kann nicht mal mehr hören. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wir sind ja etwas untrainiert jetzt da unterwegs, aber haben uns ja eher was ausgesucht, was jetzt nicht so wahnsinnig sportlich herausfordernd sein wird, hoffentlich zumindest.
Ja, apropos herausfordern, ich glaube, dass das wir müssen es der Vollständigkeit halber heute erwähnen, aber wir müssen es, ich muss auch dazu sagen, also wir haben uns ja schon im Vorfeld bisschen über unsere ersten Adoptivbücher ausgetauscht, weil, also wir hatten beide parallel, aber unabhängig voneinander, wirklich interessante Griffe getan, und bei mir war es so, ich möchte einfach nur mal erzählen, wie ich vor dem Bücherschrank stand, ich blind, weil das war ja die Challenge. Also einfach blind reingreifen, richtig, und das Erstbeste schnappen. Und du hast ja das letzte Mal noch geummt, ja, und was, wenn es irgendwie was mit Nuklear oder sowas zu tun hat? Und dann habe ich gesagt, egal. Und und dann habe ich mir nur gedacht, hätte ich
wohl,
bloß mal was irgendwie
bittest,
über. Ne? Ja, und hätte ich mal lieber was über die Bombe gelesen, ja. Also so Atombombe hätte mir, glaube ich, irgendwie. Naja, egal. Also mein Ding, ich habe nach einem ganz schmalen Bändchen getastet, weil ich mir dachte, wenn da nicht so viel Text drin steht, dann ist auch nicht so schwierig. Also ich meine, total idiotisch, es hätte ja auch irgendwie Lyrik sein können. Also irgendwie so vielleicht sogar Chinesisch oder sowas.
Melusine.
Wobei dann, ja.
Krabbel.
Whatever.
Krabbel.
Ja. Nein, es ist ein Buch von 1981 in Quietsch Orange, Herder Bücherei. Der Autor ist Paul Tournier, ein Schweizer Arzt und Psychotherapeut, Jahrgang 1898. Ne? Verstorben 1986, und er hat dieses Buch eben im Zeiten, also er hat es 1978 begonnen zu schreiben, da war er also 80 Jahre alt, auch kein, wie eine Freundin von mir sagt, kein heuriger Has mehr, ja, also nicht mehr so ganz taufrisch, sondern so ein bisschen, aber der Titel des Buchs lautet Die Rückkehr zum Weiblichen, und dann werden Frauen unsere Welt wieder menschlicher machen, und dann dachte ich mir, ja, Logo. Grundsätzlich tolles Thema, Gleichberechtigung und so weiter. Erzähl mir was ich noch nicht weiß. Das Problem ist, ich will es jetzt mal abkürzen, soweit ich weiß, also ich glaube, das Wort Gleichberechtigung habe ich nicht ganz gelesen natürlich, also nur mal so grob überflogen, aber Gleichberechtigung habe ich kein einziges Mal gelesen. Ihm ging es eher so um den Ausgleich, weil er unterstellt, Männern geht es immer nur um das Sachliche, um das Analytische, und Männer konzentrieren sich nur auf die Dinge. Und Frauen konzentrieren sich seiner Meinung nach nur auf das Emotionale und auf das Persönliche, ja. Mhm. Also das fand ich schon wieder so arg schwarz-weiß-Malerei-mäßig. Und er ist schon in seinem Buch unbedingt der Meinung, dass Frauen unbedingt präsenter werden müssen, damit so die Gesamtsumme besser wird, ja. Also so auf sozusagen auf einen krass analytischen, visionären Mann muss unbedingt dann so zum Ausgleich die eine besonders warmherzige, empathische Frau kommen, damit so das Gesamtgefüge ausgeglichen ist. Was ich ja vom Grundsatz her nur unterschreiben kann, sag ich mal, dass ein Ausgleich dieser Pole dringend nötig wird. Aber ich finde nicht, dass der Ausgleich dieser Pole zwangsläufig in den beiden Geschlechtern zu finden sein muss, sondern dass dieser Ausgleich in jedem von uns stattzufinden hat, ja. Also so. dass Männer ihre weibliche Seite und Frauen ihre männliche, also wenn man das so überhaupt so nennen will, ausleben können und dass Männer wie Frauen eine absolut reale Gleichberechtigung haben. Das sollte doch unser Ideal sein und nicht so ein seltsames Konstrukt.
Naja, ja. Gut. Also ich meine, es ehrt ihn ja, dass er das überhaupt irgendwie der Meinung war, mal anfangen zu müssen. Aber ja. Wahrscheinlich hat ihm da letztendlich auch sein Alter und sagen wir mal die Epoche, in der er geboren wurde und groß geworden ist, dann letztendlich doch so sehr geprägt. Ich kann es mir jetzt bloß so vorstellen, ich habe es ja nicht gelesen, als dass er dann letztendlich es eigentlich nur so gesehen hat, naja, die Gesellschaft ist halt männlich und wir wollen mal so ein bisschen eine Prise Frau dazu packen und mal zusehen, dass die Frauen sich da gut irgendwie reinpassen können, damit es dann irgendwie wieder passiert oder funktioniert, meine ich.
Ja, also er hat offensichtlich schon, also er hatte schon gesehen, dass es problematisch ist, so wie es läuft. Aber meiner Meinung nach hat er nicht ganz die richtigen Schlüsse gezogen. Aber trotzdem, ich war dann auch geneigt, es eben seiner Generation zugute zu halten. Und der Mann hat wirklich zwei Weltkriege miterlebt, also zum Teil wirklich sehr intensiv miterlebt. Und insofern, ja, da muss man vielleicht gnädig sein und man darf es nicht jetzt aus heutiger Sicht alles beurteilen, ja, sein Verhalten. Das ist schon richtig. Aber trotzdem, es hat mich, ich fand es dann interessant, dass ich mich damit so auseinandersetzen konnte, musste, durfte. Also hätte ich jetzt vielleicht ohne diese Challenge nicht gemacht. Und dafür war es schon gut. Ich hätte mir halt irgendwie, weißt du, so einen geilen Roman gewünscht, irgendwie, wo ich gesagt hätte, ach ja,
naja, ja, gut. Ich hab's ja auch, wie gesagt, nicht viel besser erwischt. Es ist auch kein Roman geworden. Ich hab auch nach einem dünnen Büchlein gegriffen und habe witzigerweise auch etwas da rausgezogen, die Leute, die bei Facebook irgendwie in dem Post von Karin dann reingeguckt haben, da habe ich ja dann auch nochmal ein Foto davon gepostet. Es hat auch letztendlich etwas mit dem Thema die Frau in der Gesellschaft sozusagen zu tun. Mhm. Meins heißt Windeln, Wut und wilde Träume, Briefe einer verhinderten Emanze von Claudia Keller und ist im Fischer Verlag erschienen. Ist tatsächlich, also ich habe es auch nicht komplett gelesen. Es handelt von einer Frau namens Lisbeth, die ja in so einer typischen Familiensituation ist, eben verheiratet, zwei Kinder wird alleine zu Hause gehalten sozusagen, um Haushalt und Kinder irgendwie voranzubringen, und der Mann, der schafft halt das Geld nach Hause, so nach dem Motto. Die schreibt halt Briefe an eine Freundin, die es irgendwann mal geschafft hat, ihre Familie verlassen, um ihr Ding durchzuziehen. Wobei man dazu sagen muss, das Kind dieser Familie ist schon volljährig gewesen zu diesem Zeitpunkt. Insofern, ja, also da sollte das jetzt nicht ganz so ein Problem sein. Und sie, also diese Lisbeth, die schreibt sich im Prinzip ihren Frust und alles das, was sie so eben das Wenige, was sie in so einer Situation eben zwischen Windeln und Küche, Kinder, Kirche, so nach dem Motto, da so mitkriegt, das schreibt sie sich irgendwie von der Seele. Und ich musste tatsächlich irgendwann nach ein paar Seiten, die ich gelesen hatte, habe ich dann erstmal geguckt, sag mal, wann ist denn das rausgekommen, wann ist das geschrieben worden? Und zu meinem Erstaunen und Erschrecken habe ich festgestellt, dass das auch in den 80ern rausgekommen ist. Ein paar Szenen später, da merkt man es dann, da schreiben sie von Dallas und Denver Clan. Also 80er. Und das hat mich also wirklich sehr erschreckt, dass diese Familienform, also sprich, dass die Frau vollkommen unfrei quasi Sklavin ihrer Kinder und ihres Mannes irgendwie ist und Geld zugeteilt bekommt, mit dem sie dann gefälligst klarzukommen hat und ihren Mann um alles fragen muss und so. Ich hätte das jetzt tatsächlich eher so in den 50ern oder Anfang der 60er Jahre verortet. Und insofern, also ich konnte dieses Buch auch nicht zu Ende lesen, weil eigentlich wahrscheinlich sogar deswegen, weil es funktioniert hat. Denn ich habe wirklich eine Wut entwickelt, nicht nur auf dieses Buch, sondern auch auf die Situation dieser Protagonistin, dass ich es nicht ausgehalten habe, das wirklich mir komplett durchzulesen. Vor allen Dingen aber auch deswegen, weil der Schreibstil jetzt nicht unbedingt dazu geeignet gewesen ist, um ihn mal so schnell noch wegzulesen, weil ich weiß jetzt nicht, ob es andere Leute gibt, die so Briefe schreiben, aber sie wickelt da so einen ellenlangen Sermon ohne Absätze und sowas irgendwie ab, wo sie alles Mögliche dann nacheinander schildert. Und das war also für mich extrem anstrengend zu lesen. Und in Verbindung damit, dass ich dann also auf die Situation dieser armen Frau und eben insgesamt da einen ziemlichen Rochus dann hatte, boah, da war ich also letztendlich dann auch froh, dass es nur so eine Challenge war und es darum ging, insgesamt sich mit dem Buch mal beschäftigt zu haben. Ja, also insofern, ich bin froh, dass wir diese Zeiten zum großen Teil überwunden haben. Es wird sicherlich irgendwo in Deutschland hier auch noch solche patriarchalischen Strukturen geben in manchen Familien, aber ich hoffe, dass das nicht mehr allzu viele sind.
Ja, das kann man auch wirklich hoffen. Also insgesamt warst du mit der Gesamtsituation unzufrieden.
Das kann man so sehen, ja, allerdings. Ja. Und ich hoffe, dass das nächste tatsächlich eine Sache wird, die mal in eine andere Richtung geht oder so. Ich habe es ja hier auch schon neben mir zu liegen, das Buch. Insofern weiß ich ja eigentlich auch schon so ein bisschen, worum es geht. Du klingst so fröhlich.
Ja, ich klinge wahnsinnig fröhlich. Ich habe mich so gefreut. Ich werde es jetzt nicht verraten. Ich werde es auch dir nicht verraten, weil du wirst dann auch sehr überrascht sein, wenn ich dann davon erzähle. Nein, ich habe mich so gefreut, als ich dieses Buch rausgezogen habe. Ich habe es genauso gemacht wie das letzte Mal, nur mit ganz anderer Vorgabe, weil ich irgendwie einen chinesischen Lyrikband oder noch mehr schwere soziologische Kost aus den 80ern verhindern wollte. Ich habe den fettesten Wälzer getastet, den ich kriegen konnte, und mein Gott, es ist so toll. Und das Allerbeste ist, ich muss es nicht mal lesen, weil ich kenne es. Ich hab's schon gelesen.
Du schummelst ja.
Ich hab nicht. Doch, das giltet. Absolut. Also, ja. Das ist toll. Ah, ich freue mich drauf.
Na gut, ich muss dann also noch lesen. Du sagst jetzt also auch nicht den Titel.
Nein.
Dann sage ich den auch
Fall.
Nicht, Edge.
Nee, sag ihn auch nicht, Edge. Und es passt so, weil ich muss das nächste Mal nämlich auch noch so ganz andere tolle Sachen erzählen, weil ich habe nämlich kürzlich auch noch ein anderes großes Abenteuer gehabt. Uh-huh. Und ja, aber das erzähle ich jetzt auch nicht, sondern erst in der nächsten Folge.
Na,
ich
toll. Glaub, jetzt, lässt du ja, uns toll, wieder hängen. Genau. Ja, naja, nur gut. Aber ja. Wir haben, erstaunlicherweise haben wir unser, na, ich will mal nicht sagen soll, aber mich blinkt hier groß eine Stunde und ein bisschen was an. Ja. Dann würde ich mal sagen, vielleicht sollten wir mal gucken, ob unser Gefährt nach Hause schon. Ach, da guckt, da kommt er.
Da kommt er. Ratter, ja. Ratter, Ratter. Jo. Dann hasta la vista, Baby.
Genau. Haben wir uns eigentlich schon eine Idee gegeben, was wir beim nächsten Mal... Ach ja, natürlich. Tatsächlich vielen Dank an Kirsten, die uns ja eine Idee genannt hat, was wir durchaus mal ja, behandeln könnten. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Unsere ja, nächste Episode wird etwas mit Buchverfilmungen zu tun haben. In welcher Form auch immer. Wir werden mal sehen, was dabei so rauskommt. Und ich kann nur sagen, macht's wie Kirsten. Wie siehst du das? Wir können Ideen, also wir haben sicherlich auch eigene Ideen schon, aber ich glaube, wir könnten das eine oder andere an Input durchaus gebrauchen. Vor allen Dingen eben auch, schreibt uns, ob das, was wir hier tun, für euch irgendwie einen Sinn macht. Ob ihr euch das gerne anhört und ja, vielleicht auch irgendwie den einen oder anderen Tipp, was wir noch besser oder anders machen könnten. Und dann sehen wir zu, dass wir das gerne aufnehmen. Was hast du dazu?
Auf jeden Fall. Ja, das sehe ich genauso. Und wie gesagt, ich habe ja auch eben von Kirsten. Kirsten ist, glaube ich, unser Top-Fan. Kirsten, super, weiter so. Ich habe auch deine Kritik mit der unendlichen Geschichte zähneknirschend zur Kenntnis genommen und ich werde es nochmal lesen und ich verspreche dir, ich werde weinen. Ganz bestimmt. Und in der nächsten Folge werden wir eben uns mit diesem wunderbaren Thema befassen. Und mein Buch passt übrigens, mein Überraschungsadoptivbuch, mein neues, passt da super dazu. Und ich würde sagen, on this happy note, gehabt euch wohl, lieber Christian, habt wunderbare Ferien, kommt gesund wieder, damit wir uns auch über Buchverfilmungen unterhalten können.
Jo, in 14 Tagen. Das hoffe ich. Ich hoffe fest darauf, dass wir es schaffen, lebend wieder zurückzukommen. Kommen. Ja. Ja, in diesem Sinne auch. Adios, amigos, und wir hören uns.
Wir hören uns. Ciao, ciao.